Ohr am Netz. Der Podcast von IGU, Verband der Internetwirtschaft. In wenigen Wochen ist Bundestagswahl und Digitalpolitik ist wichtiger denn je. Innerhalb des Podcasts haben wir deshalb die Serie Wahl Digital 2021 gestartet. Unser Gastmoderator Sven Oswald spricht mit NetzpolitikerInnen über ihre digitalpolitischen Top-Themen für die kommende Legislaturperiode. Für diese Folge stand Margit Stump Rede und Antwort. Sie ist Abgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, Sprecherin für Bildung und Medien sowie Expertin für digitale Infrastruktur der Grünen im Bundestag. Ton ab!
Herzlich willkommen zum Ohr am Netz, dem Podcast zum Eco-netzpolitischen Parteiencheck Wahldigital 21. In dem Format selber haben die Netzpolitikerinnen und Politiker immer nur 2 Minuten Zeit, auf eine Frage zu antworten. Da bleibt wenig Platz für Interpretationen und Nachfragen und richtiges Gespräch. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen Podcast als, ich sag mal, Begleitmedium haben. Ich freue mich riesig auf Margit Stump. Sie ist Sprecherin für Bildung und Medien sowie Expertin für digitale Infrastruktur im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Diplom-Ingenieurin, hat Feinwerktechnik studiert, hat als Berufsschullehrerin gearbeitet. Sie kommt aus dem wunderschönen Baden-Württemberg und ist jetzt hier im Podcast. Und ich freue mich sehr. Hallo Frau Stump, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Finger, vielen Dank für die Einladung.
Frau Stump, ich stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer so ein bisschen etwas persönlichere Einstiegsfrage, damit man mal einordnen kann, wie Sie denn eigentlich zum Thema Digitalisierung gekommen sind. Deswegen vorne ab die Frage, können Sie sich noch an Ihren ersten Computer erinnern und vielleicht auch noch, was das für einer war?
Also zum ersten Mal habe ich tatsächlich in der Schule programmiert und ich sage jetzt nicht, in welchem Jahrzehnt das war. Da hatten wir eine VEX und ein Terminalsystem und ein eigener Computer war unerschwinglich. Tatsächlich habe ich dann während des Studiums mir irgendwann mal einen Computer zugelegt. Oh mein Gott, ein x86, das wollen Sie gar nicht so genau wissen. Also 256 Farben war schon das höchste der Gefühle und die Kapazitäten im Arbeitsspeicher und in Festplatte, da musste man tatsächlich noch datensparend programmieren und zwar zeilenorientiert. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen.
Also es klingt auf jeden Fall, ich nenne es mal vorsichtig, nach Early Adopter. Nehmen Sie mir das nicht übel, Frau Stump.
Nein, das nenne ich Ihnen nicht übel. Ich muss immer so lachen. Wenn es jetzt heißt, ist dieses Jahrzehnt das Jahrzehnt der Digitalisierung, dann sage ich, das höre ich jetzt schon im 4. Jahrzehnt. Also wir sollten jetzt endlich mal loslegen.
Also wir können uns darauf einigen, es ist ein Jahrzehnt der Digitalisierung und vielleicht auch ein ganz spannendes. Und es ist ja auch ein spannendes Jahr der Digitalisierung, denn es ist so eine Art Superwahljahr 2021. Deswegen ist Digitalpolitik in aller Munde. Ich habe für die Abendveranstaltung eine kleine Rundreise durch die Städte, durch das Land und die Dörfer gemacht. Und ganz viele Leute, die ich getroffen habe, haben gesagt, ja, Digitalpolitik ist für sie ein ausschlaggebender Grund, für oder gegen eine Partei zu wählen im September. Das hat mich überrascht, freut mich natürlich sehr als jemand, der Digitalisierung auch sehr schätzt und mag und so ein bisschen ein Fan ist. Und trotzdem, es hat einen hohen Stellenwert, es ist ein Querschnittsthema, deswegen gleich eingangs die Frage. Es gibt jetzt ja Stimmen, die laut werden, die sagen, wir brauchen ein Digitalministerium. Wie stehen Sie dazu, Frau Stump? Wie stehen die Bündnis 90 Grünen zu dem Thema?
Ja, also ich gebe Ihnen recht, wir sind in einem wichtigen Jahrzehnt der Digitalisierung und da ist Steuerung, politische Steuerung ein wichtiges Thema. Die Staatsministerin für Digitalisierung ist ja sehr blass geblieben, das ist auch kein Wunder. Sie hat kaum Kompetenzen und kein Etat und deswegen gibt es keine einzige nennenswerte Initiative, die auf sie zurückgeht. Ich glaube, das größte Aufsehen hat sie mit ihrem atemberaubenden Kleid bei der Preisverleihung der Gamescom überzeugt. Da sehen wir das Hauptproblem. Ich bin nicht überzeugt davon, dass ein eigenes Ministerium das richtige Instrument ist, weil man auch hier wieder die ganze Administration aufbauen müsste und da gehen erstens auch wieder Monate ins Land und zweitens kostet das dann auch noch zusätzlich eine Menge Geld. Aber wir brauchen eine zentrale Steuerung, die die digitalpolitischen Kompetenzen im Kabinettsrang bündelt. Das kann durchaus im Kanzleramt angesiedelt sein und durch einen Staatsminister oder eine Staatsministerin erfolgen. So wie jetzt kann es nicht bleiben. Wir haben gesehen, wie sich bei vielen Themen die Ministerien gegenseitig blockiert haben. Das aktuelle Beispiel ist die Datenstrategie, die die Bundesregierung im Februar vorgelegt hat. Oder denken Sie an die Änderung des Telekommunikationsgesetzes, wo sich Wirtschaftsministerium und MVI sehr lange blockiert haben. Und so haben wir viele Themen im Digitalen, wo es notwendig ist, dass jemand die Entscheidungshoheit hat und das Ganze steuert. Wie es dann letztendlich organisatorisch verankert wird, das muss man dann, wenn wir tatsächlich in Verhandlungen kommen, mit den Partnern abklären. Aber so wie jetzt, also nur eine Showministerin, also so kann es nicht bleiben.
Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie gerade schon die Datenstrategie angesprochen. Also der Umgang mit Daten ist natürlich auch ein zentrales Thema, auch für die Wahl im September und vor allem für jegliche Strategie darüber hinaus und auch danach sozusagen. Jetzt haben wir ja sozusagen eine wichtige Grundlage mit der Datenschutzgrundverordnung, die ist solide und relativ streng reguliert, die die Verarbeitung von Daten einschränkt und so auch ein bisschen die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern auf Privatsphäre schützt. Die ist ja am Anfang stark umstritten gewesen. Man hat sich mittlerweile in Anführungszeichen dran gewöhnt. Sie dient auch gerne als leuchtendes Beispiel für andere Regionen der Welt, das Ganze zu kopieren und nachzumachen, weil sie eben so stark ist. Wie gewährleisten Sie bzw. Ihre Partei in der kommenden Legislaturperiode, dass dieses europäische Regelwerk dann auch in Deutschland konsistent umgesetzt wird? Weil es ist ja auch schwierig. Sie haben es ja gerade eben schon gesagt, zu viele Leute reden mit rein und blockieren sich gegenseitig. Ähnliche Probleme haben wir ja auch zum Beispiel mit den Landesdatenschutzbeauftragten und dann noch den Bundesdatenschutzbeauftragten. Also es ist kompliziert. Wohin soll da die Reise gehen, der Umgang mit Daten, Frau Stump?
Ja, das ist tatsächlich ein kompliziertes Thema, denn Daten bilden ja heute nicht mehr nur für datenbasierte digitale Geschäftsmodelle eine wichtige Grundlage, sondern sie sind auch weit darüber hinaus für die Dienstleistungswirtschaft und Industrie ein wichtiges Thema. Und Sie haben es ja richtig benannt, die Datenschutzgrundverordnung, die ist da eine solide Basis. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Datenschutzgrundverordnung mit Leben füllen. Unternehmen, Verbände und Aufsichtsbehörden sind aufgefordert, abstrakte Rechtsgrundlagen in konkrete Vorgaben für bestimmte Branchen und für spezielle Technologien umzuwandeln. Und dazu gehört auch die Stärkung der Datenschutzbehörden im Bund und in den Ländern und Beratung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft und den Gesetzesvollzug abzusichern. Und uns ist auch wichtig, dass eine Datenschutzpolitik und Gesetzgebung den gesamten Kontext des Umgangs mit Informationen über Personen in den Blick nimmt. Wir haben heute die Debatte über die Änderung des Verfassungsgesetzes. Wenn die Bundesregierung selbst Backdoors verlangt, um Bürgerinnen und Bürger auszuspionieren, dann schwächt sie den Standort Deutschland, dann schwächt sie aber auch das Vertrauen in die Datenstrategie. Da ist die Bundesregierung das größte Sicherheitsrisiko und das muss man klar benennen und hier Einhalt gebieten. Also wir Grünen im Bundestag kämpfen für die Rechte auf Privatheit und Datenschutz. Wir streiten auch für den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts von KI, von Tracking, von Profiling, Scoring und von datenmäßiger Diskriminierung. Und ich habe es gerade schon erwähnt, wir setzen uns im Bundestag gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und Massenüberwachung ein. Diese Regierung versucht immer wieder, obwohl die Rechtsprechung eindeutig ist, durch die Hintertür tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes einen Zugang zu den Daten von Menschen zu bekommen, die unter keinerlei Verdacht steht. Das geht so nicht. Und wir wollen auch nicht, dass sich zum Beispiel der Wohnort oder Äußerungen auf Facebook auf solche Themen wie Kreditvergaben auswirken. Und was mir besonders wichtig ist, die Vermittlung von Medienkompetenz muss ganz am Anfang stehen. Und das ist ein Thema bereits in der Schulzeit, wenn man heute den Umgang mit digitalen Endgeräten anschaut, bereits schon in der Kita. Und das muss sich aber durch die ganze Bildungskette durchziehen, auch lebensbegleitend. Wir sehen ja jetzt durch die Pandemie auch bedingt, wie viele älteren Menschen Teilhabe noch gewährt werden konnte, weil man mit digitalen Endgeräten die eine oder andere Brücke gebaut hat. Und da ist es aus meiner Sicht schon auch enorm wichtig, dass die Menschen wissen, wie sie mit ihren Daten umgehen können.
Super, Frau Stumm. Jetzt sind wir so ein bisschen von der Datenstrategie, haben wir mal kurz die, ich sag mal, Datensicherheit gestreift und sind bei der digitalen Bildung gelandet. Lassen Sie uns doch da gleich mal kurz ein bisschen bleiben. Sie sind ja vom Fach. Also so einerseits, was das Digitale angeht, da habe ich Sie ja schon als Early Adopter bezeichnet. Sie haben studiert, Sie waren aber auch als Berufsschullehrerin, damals als Quereinsteigerin tätig. Das heißt, Sie wissen ja auch, wie die Bildung so funktioniert. Glauben Sie denn, dass wir sozusagen das aufholen können? Also die Lücken, die wir im vergangenen Jahr, in den vergangenen 15 Monaten in der, ich sag mal, in der Digitalisierung der Bildung gesehen haben, ist das überhaupt schnell nachholbar oder sind da einfach jahrzehntelang Versäumnisse passiert?
Also da müssen wir jetzt differenzieren. Die Aufholprogramme, die jetzt gestartet werden, da geht es um Bildungslücken und Wissenslücken. Und wenn wir jetzt sagen, Digitalisierung in der Bildung aufholen, dann müssen wir immer definieren, gegenüber wem müssen wir denn aufholen. Wo wir aufholen müssen, ist sicher in der digitalen Infrastruktur in den Schulen. Ich glaube, diese Diskussion, ob eine Grundschule einen Breitbandanschluss braucht, die hatten wir noch vor anderthalb, zwei Jahren auch in den kommunalen Gremien, die als Schulträger ja dafür verantwortlich sind, die ist vom Tisch. Inzwischen ist klar, dass jede Schule eine digitale Infrastruktur für Bildung braucht. Da gehört der Breitbandanschluss dazu, eine WLAN-Ausleitung für die Lehrkräfte, die entsprechenden Endgeräte, inwieweit dann Schülerinnen und Schüler tatsächlich immer Endgeräte brauchen. Das hängt von der Schulart an. Aber was eine Schule an digitaler Infrastruktur braucht, das wissen wir. Wir wissen auch, welche organisatorische Infrastruktur sie braucht, also Lernplattformen, Mailadressen, solche Themen. Und dass Lehrkräfte eben auch die pädagogische Bildung brauchen, um das Digitale dann auch wirklich zur Verbesserung ihres Unterrichts einzusetzen. Das ist das eine. Und das sehen wir in anderen Ländern, die sind da sehr weit. Aber ich habe mir in Estland dann auch mal eine Schule angesehen und habe dann gesehen, wie die digitalen Instrumente eingesetzt wurden. Da muss ich sagen, da habe ich nichts Neues gesehen, sondern wenn man dann die analogen Methoden quasi nur ins Digitale übersetzt, ohne pädagogisch den Blick drauf zu haben, wie kann ich denn das anders und besser einsetzen? Also die Digitalisierung macht dann nicht per se einen besseren Unterricht, sondern es gehört eben auch das pädagogische Fundament dazu. Jetzt komme ich von einer beruflichen Schule, die auch industriegetrieben digital immer gut aufgestellt war und immer mit vorne dabei war und auch immer noch ist. Da kommen Vertreter der Industrie und sagen, also Leute, unser Steuerprogramm könnt ihr aber mit dem Rechner nicht mehr unterrichten, der ist dazu schwachbrüstig. Und das hat man sich auch sehr früh mit digitalen Medien auseinandergesetzt. Auch das Thema Virtualisierung in der Technik ist das ja ein großes Thema. Also es gibt gerade im beruflichen, technischen Bereich Schulen, die sind sehr weit. Es gibt auch im allgemeinbildenden Schulen, die sehr weit sind. Das sieht man dann auch immer, wenn die Innovationspreise in der Bildung ausgelobt werden, Deutscher Schulpreis und Ähnliches. Die Unterstützung für individualisiertes Lernen ist ein großes Thema. Also wir haben da zwei Stränge. Wir haben die Infrastruktur, das kann man aufholen, das ist auch nicht so schwer. Erster Schritt Basisdigitalisierung, zweiter Schritt das, was wir heute Digitalpark nennen. Wenn die Lehrkräfte erste Erfahrungen gemacht haben, mal ein Gespür dafür gekriegt haben, wo kann mich das pädagogisch wie unterstützen, wie ist unser Schulprofil, wie passt das dazu, dann im zweiten Schritt eben, ich sag mal, nach der Pflicht die Kür, das ist das eine Thema, aber das Pädagogische, ich glaube, das sind unsere Lehrkräfte nicht so schlecht, wie man sie redet. Und wie gesagt, Digitalisierung macht nicht per se einen besseren Unterricht, sondern da gehört wirklich auch die Pädagogik dahinter.
Also mit Ausrüsten der Schulen ist es alleine nicht getan, das habe ich soweit verstanden. Jetzt haben Sie gesagt, natürlich gehört aber auch an jede Schule ein Breitbandanschluss. Was ich aber auch erfahren durfte, ist, dass es das durchaus auch mal gibt. Ich war zum Beispiel in Ciesa bei einer Schule, die, ich sag mal, innen drin sehr weit vorne ist, was Digitalisierung angeht und auch den Umgang mit digitalen Medien. Das endete dann allerdings quasi am Gartenzaun, weil alles, was dahinter kam, war eben ein ganz normaler, ich sag mal, Haushalts-DSL-Anschluss für eine ganze Schule. Das ging eben nicht. Also kommen wir mal zum Stichwort sozusagen Breitbandausbau in Deutschland. Wenn Sie ab September das Ruder übernehmen, wie würden Sie weitermachen, Frau Stumm?
Ja, also Sie sprechen da schon einen Punkt an. Wenn der Breitbandausbau weiterhin so schleppend läuft wie bisher, wird das Gigabit-Ziel, dem sich die Bundesregierung ja verschrieben hat, ein frommer Wunsch bleiben. Das hat ja schon Tradition, dass die Ziele in dieser Hinsicht floppen. Das Bundesförderprogramm Breitbandausbau wurde 2015 verspätet aufgelegt, damit 2018 alle Haushalte Zugang zu einem halbwegs schnellen Internet mit 50 Mbit pro Sekunde haben sollten. Das war auch nie realistisch. Das ist das gleiche Spiel wie beim Klimaschutz. Es waren dann immer tolle Ziele angekündigt, in denen sonst sich dann der verantwortliche Minister und kurz vor Torschluss muss er dann den nächsten Offenbarungseid leisten. Was muss passieren? Wir brauchen ein Update des Breitbandförderprogramms. Wir müssen entbürokratisieren. Wir müssen Kommunen unterstützen, alternative Verlegetechniken zum Beispiel auch einzusetzen, sich da auch in den Kompetenzen weiter und fortzubilden. Kommunen haben in der Regel wenig Ressourcen. Es geht ja auch vor allem um den Breitbandausbau in kleinen Kommunen im ländlichen Raum. Da haben sich viele Kommunen schon selbst beholfen und haben dann auf Landkreisebene zum Beispiel einen Wirtschaftsförderer oder eine andere Person benannt, die dann koordiniert. Und das sind Menschen, die haben jetzt über ein paar Jahre schon wirklich sehr gute Kompetenzen aufgebaut. Diese Strukturen muss man unterstützen. Und natürlich muss für unversorgte Gebiete auch endlich der Rechtsanspruch auf einen schnellen Internetzugang kommen. Und ich betone das Thema schnell. Da wurde zwar kürzlich ein sogenannter schneller Internetzugang beschlossen, aber wenn man hinschaut, dann sind ein paar Dienste definiert worden, die mit langsamem Kupfer gut abzuarbeiten sind. Das ist nicht das schnelle Internet, das die Menschen brauchen. Es wird nicht jeder auf dem flachen Land gleich ein Gigabit haben können. Aber wenn wir jetzt graben und aufmachen, dann müssen wir zwingend Glasfaser verlegen. Und das heißt, wir müssen noch ein Stück weitergehen. Wir müssen die unversorgten Gebiete identifizieren und dann die Fördermittel gezielt dahin fließen lassen. Stichwort weißes Fleckenprogramm. Jetzt wurde das aufgebohrt. Demnächst kann man 100 Mbit Aufgreifschwelle fordern. Das ist kontraproduktiv. Dann wird da gefordert, wo schon was ist und wo es vielleicht auch nochmal attraktiv scheint. Und die Leute, die immer noch ganz miese Verbindungen haben, die bleiben auf diesen miesen Verbindungen sitzen. Das ist eine Fehlallokation. Und wenn dann die Aufgreifschwelle ganz fällt, dann kann überall gefordert werden. Und wer sich diese Fördermittel dann abgreift, wer die Vorgänge in der Vergangenheit kennt, der braucht da nicht viel Fantasie. Also wir müssen einmal binden an Glasfaser. Wir müssen das gemeinsam mit dem Mobilfunkausbau denken, weil jeder Mobilfunkmast heutzutage einen Glasfaseranschluss braucht, wenn da irgendwann auch mal 5G, echtes 5G draufkommen soll. Und auch das ist ein Instrument der Daseinsvorsorge, auch die mobile Versorgung im ländlichen Raum entlang der Schienen und der Verkehrswege. Das kennen wir inzwischen alle. Wir müssen dann auch sagen, wenn wir schon eine Markterkundung machen, dann kann nicht nur die Zusage bindend sein, dass der, der zusagt, dann auch umsetzen muss, sondern dann muss auch die Absage für eine bestimmte Zeit bindend sein, weil wir in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass wenn die Kommunen sich dann auf dem Weg machen, zum Beispiel gemeinsam ein Betreibermodell aufsetzen, dass dann, sobald diese Bewegung beobachtbar wird, die Unternehmen kommen und sagen, ach, wir haben es uns anders überlegt, wir bauen jetzt doch aus, aber zu unseren Konditionen, nur du Bürgermeister musst halt dann kein eigenes Geld mehr reingeben. Und das war bis in jüngste Vergangenheit oft noch so, dass dann mit Vectoring ausgebaut wurde, also nicht zukunftsfähig. Und jetzt haben wir die Malaise. Also solche Themen muss man angehen und solche Vorgehensweisen muss man unterbinden. Das sind zugegeben, das ist nicht so ganz einfach, weil das auch ein komplexer und sehr regulierter Markt ist. Aber es gibt Instrumente und wir haben in der Vergangenheit ja schon gesehen, wenn wir Vorschläge gemacht haben, dann sind die immer eine Weile in der Schublade verschwunden und dann so nach und nach wieder rausgeholt worden. Jetzt der Universaldienst verpflichtend, das hat die EU dann endlich beschlossen, sonst hätte es diese Regierung wahrscheinlich nicht gemacht, aber zum Beispiel die Bindung bei Markterkundungsverfahren. All diese Themen werden dann nach und nach immer aufgegriffen, aber mir wäre es lieber, wir hätten wirklich die Hoheit über das Instrumentarium, dann wird es auch gerade da, wo Daseinsvorsorge das große Thema ist, schneller vorangehen. Noch ein Satz. Es ist ja wirklich viel Geld im Markt und da, wo wirtschaftlich getrieben ausgebaut wird, da geht ja auch richtig was voran. Das Problem ist wirklich immer, wir haben ja so Regeln, die letzten 20% brauchen 80% des Aufwands. Und genau an diesem Punkt sind wir, wo wir sagen müssen, was brauchen wir für die Daseinsvorsorge, was muss zwingend ausgebaut werden, aber wenn wir ausbauen, dann nur noch zukunftsfähig.
Alles klar, das heißt, der Markt muss es dann in dem Fall gar nicht mehr ganz alleine regeln. Also man darf da durchaus supporten, unterstützen, fördern, aber eben an den richtigen Stellen mit den richtigen Technologien. Jetzt ist aber, ich sag mal, die Digitalisierung nicht nur eine riesige Baustelle, in der wir mittendrin sind und wo wir an der einen oder anderen Stelle auch noch, ich sag mal, ganz große klaffende Löcher haben. Die Digitalisierung und alles, was dahinter steht, ist ja auch Zukunftstechnologie beziehungsweise durchaus Geschäftsmodell. Was sind denn für Sie die drei relevantesten digitalen Zukunftstechnologien jetzt so aus Sicht der Bündnis 90 Grünen?
Für mich ist die Basis erstmal informatische Bildung, damit wir auch Akzeptanz schaffen für diese Zukunftsthemen. Und dann ist es klar, dass Sie kennen unsere Anträge dazu. Einmal ist es künstliche Intelligenz, wo wir sagen, also da brauchen wir eine größere Anstrengung. Da müssen wir uns auch mit unseren europäischen Partnern besser koordinieren, weil wenn man sieht, was in anderen Staaten an Mittel in künstliche Intelligenz fließen, das sind wirklich die Anstrengungen der jetzigen Regierung, mal so ein erster kleiner Schritt, aber nicht wirklich der große Sprung. Dann ist Quantencomputing für uns ein wesentliches Thema und natürlich, wir sind ein industrialisiertes Land und leben auch in weiten Teilen von der Industrie, das Thema Internet of Things, Industrie 4.0. Wie gesagt, als Basis dafür brauchen wir dringend auch die digitale informatische Bildung und zwar begleitend durch alle Institutionen hinweg, weil viele Menschen haben ja auch Ängste, die muss man abholen und das kann man am besten, indem man Wissen vermittelt und vielleicht auch manche Mythen entzaubert und vieles gut erklärt. Also Aus- und Weiterbildung ist da auch ein sehr großes Thema.
Ein schöner Nebeneffekt, den die Digitalisierung ja hat, ist am Ende die ökologische Klimabilanz digitaler Technologien. Man muss jetzt natürlich erstmal genau hingucken, wie man das zählt, aber dank, ich sag mal, smarter Technologien lässt sich unfassbar viel CO2 einsparen. Wie wollen Sie dieses Potenzial zukünftig nutzen?
Ja, Sie sagen, das ist ein Potenzial und das kann man eben nur dann nutzen, wenn man die Rahmenbedingungen richtig setzt. Es ist egal, ob es smarte Energienetze sind, autonome Kleinbusse oder intelligente Haustechnik. Die ökologischen Potenziale dieser digitalen Anwendungen sind tatsächlich enorm. Aber enorm ist eben auch der Energie- und Ressourcenverbrauch der Digitalisierung. Deshalb braucht sie dringend einen ökologischen Ordnungsrahmen und zwar nicht nur bezogen auf Digitalisierung. Wir haben auch den Bogen darüber. Also wenn wir zum Beispiel mit Betreibern von Rechenzentren reden, dann beklagen die ihre Strompreise, aber sie sehen schon, dass das Instrument CO2-Bepreisung ein wesentliches ist, um auch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und dass man aber begleitend eben auch Instrumente braucht, um zum Beispiel Abwärmenutzung noch besser zu fördern. Aber die Rechenzentren, die wir hier in Deutschland haben, das sind mit die energieeffizientesten, eben weil bei uns der Strompreis im Vergleich zum europäischen Ausland, im oberen Feld liegt. Das ist nicht immer der teuerste, das stimmt so nicht. Die Industrie hat ja differenzierte Preise, aber es ist ein Wirtschaftlichkeitsfaktor und das treibt. Wir Grüne fordern auch eine Green IT-Strategie und ein Recht auf Reparatur für digitale Endgeräte. Die Rechenzentren hatte ich gerade genannt. Digitalisierung für Nachhaltigkeit wollen wir auch zu einem Schwerpunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen. Das haben wir in unseren Anträgen auch verankert. Und dann kommt der ganze Ordnungsrahmen hinzu, der die ganze Energiewirtschaft mit betrifft. Wir brauchen ein EEG, das entweder ganz modifiziert wird oder zumindest den Eigenverbrauch nicht mehr belastet, weil viele Unternehmen sagen mir, in dem Moment, in dem ich keine EEG-Umlage für Eigenverbrauch mehr zahlen muss, ist der Strom, den ich vom Dach beziehe, günstiger als der von meinem Energieversorger. Da, natürlich brauchen wir die entsprechenden Steuerungen dafür, das ist uns allen klar, weil wir sehr viele variable Erzeugungen im Netz haben. Aber das ist eben auch das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Damit kriegt man das gestemmt, Stichwort Smart Grids. Und dann kann man ja noch in viele andere Potenziale denken, also wenn wir an die E-Mobilität denken, wenn wir rückspeisefähige Akkus in den Fahrzeugen haben und dann über unsere Steuerung eben auch das Laden nicht nur das Laden entsprechend steuern können. Wenn die Sonne scheint, lädt man ein bisschen langsamer, weil die Photovoltaikanlage vielleicht nicht so riesig ist. Aber das Auto steht ja eine Weile in der Garage. Und wenn ich den Strom wieder haben muss, dann brauche ich nicht einen festen Speicher im Keller, sondern dann steht mein Auto in der Garage. Ich weiß, ich muss am nächsten Tag nicht so weit fahren, dann kann ich den Strom wieder aus meinem Akku nehmen. Oder es lassen sich auch Szenarien denken, dass die Energieversorger tatsächlich dann auch Durchgriff haben und es eben auch vergüten, wenn man dann hier zur Netzstabilität mit eigenen Autos, mit eigenen Speichern beiträgt. Also da lässt sich vieles denken und da wird in Zukunft viel passieren. Dafür muss man die Rahmenbedingungen setzen und das werden wir tun.
Super. Frau Stumpf, jetzt haben wir über ganz, ganz viele Themen geredet. Abschließend die Frage, was ist denn Ihr Steckenpferd-Thema, Ihr Lieblingsthema, wo Sie sagen, also wenn es nach mir persönlich geht, ist das jetzt Top-Thema Nummer eins, da müssen wir jetzt ganz schnell nach vorne gehen. Ich vermute, weil ich es an vielen Stellen durchgehört habe, es hat durchaus auch was mit Bildung zu tun, oder?
Das hat tatsächlich was mit Bildung zu tun, ich sage mal so. Mir ist es wichtig, dass wir, wenn wir Digitalisierung denken, dass wir gemeinwohlorientiert denken. Also man kann, wie so vieles, Teil des Problems oder Teil der Lösung sein, auch bei Digitalisierung. Ich erinnere nur an das Thema Kryptowährungen, das in letzter Zeit wieder aufgeploppt ist, wenn die Bitcoins mit Braunkohlestrom zu 90% in China geschürft worden, dann trägt das überhaupt nichts zur Verbesserung der Klimabilanz bei, im Gegenteil, sondern es geht wirklich darum, dass wir bei der Digitalisierung immer überlegen, was nützt es der Gesellschaft und wo könnten die Pferdefüße sein? Und dann müssen wir die Rahmenbedingungen entsprechend setzen. Das ist ganz ähnlich wie beim Hype um Wasserstoff. Ja, Wasserstoff ist eine tolle Geschichte, aber nur wenn er grün erzeugt wird. Wenn ich einen Wirkungsgrad von einem Sechstel habe, dann trage ich jetzt mit Wasserstoffproduktion noch zur Beschleunigung der Klimakrise bei. Das kann nicht unser Ziel sein. Das ist eine ganz alte Technologie, hat man viel verschlafen. Diese Zusammenhänge auch zu erklären, da brauche ich einen Gegenüber, der mir dann auch bei diesen Erläuterungen gewillt und in der Lage ist zu folgen. Und deswegen ist für mich auch die Kommunikation nach außen, wozu nützt es, ein ganz wichtiges Thema, weil Digitalisierung, das ist, also ich bin Ingenieurin, der Menschheit hat Technik immer geholfen, sich weiterzuentwickeln und das wird auch bei Digitalisierung so sein. Aber wenn wir gerade das Thema Datensouveränität nochmal hernehmen, dann müssen wir eben die Schattenseiten auch beleuchten und dann sagen, wo wir regulierend eingreifen müssen. Und das beste Beispiel ist ja dafür ist das Internet. Wir hatten bis vor kurzer Zeit noch Netzaktivistinnen, die sagten, das freie Internet darf in keiner Art und Weise reguliert werden. Jetzt sehen wir aber, welche Auswüchse das hat, also einmal wirtschaftlich und einmal auch, was die Hate Speech und Fake News angeht und auch die Meinungsmacht. Da hat eine Entwicklung stattgefunden und auch die Menschen haben sich weiterentwickelt und sagen, natürlich müssen wir regulieren. Aber wir müssen als freie und liberale Gesellschaft darüber diskutieren, was sind unsere Schwerpunkte, wo müssen wir regulieren und wo geht's uns zu weit, wo ist die Meinungsfreiheit gefährdet, wo sind Geschäftsinteressen im Vordergrund. Und deswegen sage ich, wenn wir solche Diskussionen führen, dann muss immer das Gemeinwohl im Vordergrund stehen. Und dann treffen wir auch die richtigen Entscheidungen. Davon bin ich überzeugt.
Margit Stumpf ist Sprecherin für Bildung und Medien sowie Expertin für digitale Infrastruktur im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Liebe Frau Stumpf, es war mir eine Wonne, dass wir so viel Zeit hatten, miteinander zu plauschen. Wenn wir uns dann sehen beim ECO im netzpolitischen Parteiencheck Wahldigital 21, haben wir da nicht mehr so viel Zeit. Da werde ich Sie eventuell, wenn Sie ausführlich ausführen, unterbrechen müssen. Nehmen Sie es mir nicht übel, so ist leider das Format. Dafür hatten wir jetzt ja ein bisschen Zeit und dafür möchte ich mich bedanken.
Ja, da muss ich mich dann nochmal vorbereiten, damit ich ganz kurz und knapp die wesentlichen Punkte rüberbringe. Aber es hat mir viel Spaß gemacht, dieser Aufgalopp, und ich freue mich auf unser reales Zusammentreffen.
Ich freue mich auch. Einen schönen Tag für Sie. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft.